Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zwölf Uhr dreißig, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Bundespräsidentin geht. Micheline Galmiret lässt sich im Dezember nicht wiederwählen. Das wird die SP-Politikerin am Nachmittag offiziell bekannt geben. Was sind die Folgen dieses Abgangs so kurz vor den eidgenössischen Wahlen? Wer steht für die Nachfolge in den Startlöchern? Und wie reagieren die eigene und wie die anderen Parteien? Das fragen wir in den nächsten Minuten und auch später im Tagesgespräch. Andere Schlagzeilen. Das Atomkraftwerk Mühleberg nicht sofort wieder hochfahren. Die eidgenössische Kontrollbehörde sagt, zuerst müssen die Nachbesserungen gemacht sein. Und sparen und aufschlagen. Die SBB will eine 500 Millionen Franken weniger ausgeben und die Billette teurer verkaufen. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Ja, persönlich vor die Medien tritt sie erst später, aber Nationalratspräsident Germanier hat ihr Rücktrittsschreiben schon bekommen, hat also bestätigt, Micheline Galmiret will nicht Bundesrätin bleiben, über ihr Präsidialjahr hinaus. Alexander Sauter.
Ihren Entscheid wird Micheline Galmiret heute Nachmittag an einer Medienorientierung bekannt geben. Nach 9 Jahren im Bundesrat wird sich die 66-Jährige somit auf Ende Jahr aus dem Amt zurückziehen. Die Sozialdemokratin ist seit 2003 Mitglied der Landesregierung. Seit Beginn ihrer Amtszeit stand sie dem Außendepartement EDA vor. Galmiret prägte in dieser Zeit den Begriff der aktiven Neutralität. Sie sah die Schweiz als Hüterin der Menschenrechte, die als Depositärstaat der Genfer Konventionen die Aufgabe habe, weltweit Konflikte zu verhindern oder zu schlichten. Micheline Galmirets politische Karriere begann 1981 in Genf. Zuerst als SP-Vertreterin im Kantonsparlament, anschließend als Mitglied der Genfer Regierung. Ende Jahr, nun aufs Ende der Legislaturperiode, tritt sie nicht mehr zur Wiederwahl an. Es wird erwartet, dass die Sozialdemokraten den nun frei werdenden Bundesratssitz erneut mit einer Kandidatur aus der Westschweiz verteidigen wollen. Wahltermin ist der 14. Dezember.
Alexander Sauter, bevor wir ausführlich über Galmirets Schritt berichten, der Blick jetzt auf die anderen Meldungen des Mittags, Eva Gameter.
Das Atomkraftwerk Mühleberg darf erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn die Nachrüstungsarbeiten am Notsystem umgesetzt sind. Das hat die Aufsichtsbehörde, das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI, beschlossen. Beim Werk Mühleberg werden derzeit 3 weitere Ansaugstutzen für das Kühlsystem gebaut. Das ENSI prüft zudem einen Bericht der Mühleberg-Betreiber zu den Rissen im Kernmantel des Reaktors. Insgesamt kommt die Aufsichtsbehörde zum Schluss, dass alle Schweizer AKWs einem extremen Hochwasser standhalten können, wie es höchstens alle 10.000 Jahre vorkommt. Die SBB will ihre Kosten bis im Jahr 2017 um 500 Millionen Franken reduzieren. Dafür soll unter anderem Personal in der Verwaltung abgebaut werden. Das ist im Grundsatz mit den Sozialpartnern abgesprochen, wie die SBB mitteilt. Auch der Kauf von günstigerem Rollmaterial und mehr Effizienz beim Güterverkehr sollen zur Kostensenkung beitragen. Für das erste Halbjahr meldet die SBB einen Gewinn von 166 Millionen Franken. Das Ergebnis liegt praktisch gleich hoch wie im Vorjahr. Im Personenverkehr gab es trotz 3% mehr Passagieren einen deutlichen Gewinnrückgang wegen höherer Preise für die Benutzung der Gleise sowie wegen der Personalkosten. Das Ergebnis im defizitären Güterverkehr verbesserte sich. Der Fehlbetrag sank innerhalb eines Jahres von 50 auf 7 Millionen Franken. Der Bundesrat will verbieten, dass in der Nacht im Detailhandel Alkohol verkauft wird. Das hat er nach der Vernehmlassung zur Revision des Alkoholgesetzes entschieden. Er schlägt vor, von 22 bis 6 Uhr soll im Detailhandel kein Alkohol mehr gekauft werden können. Und in Restaurants sollen in dieser Zeit keine Lockvogelangebote mehr möglich sein. Neben dem Schutz der Gesundheit und der Jugend gehe es auch darum, Probleme, die vom Alkohol mit verursacht werden, zu bekämpfen. Etwa Gewalt oder Unrat, heißt es im eidgenössischen Finanzdepartement. die deutschen Unterstützungsgelder zugunsten Griechenlands und des Euro-Rettungsschirms verstoßen nicht gegen die deutsche Verfassung. Das höchste Gericht Deutschlands verlangt aber, dass der Bundestag, die große Parlamentskammer, bei künftigen Euro-Rettungsaktionen mehr Mitsprache hat. Es reiche nicht, dass der Bundestag nur die Rahmenbedingungen beschließe und die Regierung dann die Hilfe autonom konkret ausgestalten könne. Die Parlamentarier müssten die Gelder kontrollieren können und auch die Möglichkeit haben, aus den Hilfsprogrammen auszusteigen. In Ägypten ist das Urteil gegen den Investor Sami Saviris offenbar aufgehoben worden. Wie Saviris Holding Orascom mitteilt, wurde mit der Finanzaufsichtsbehörde in Kairo ein umfassender Vergleich abgeschlossen. Über dessen Inhalt gibt es keine Informationen. Ein Gericht hatte vor kurzem entschieden, eine Orascom-Tochter habe gegen ägyptische Börsenrichtlinien verstoßen. Deshalb wurde Saviris in seiner Funktion als Verwaltungsratspräsident der Holding zu 2 Jahren Gefängnis und einer Buße verurteilt. Saviris baut in Andermatt eine große Ferienanlage. Vor dem Gebäude des obersten Gerichts Indiens in New Delhi sind bei einer Bombenexplosion mindestens 9 Personen getötet und mehr als 40 verletzt worden. Laut den Behörden hat sich eine islamistische Gruppe zu dem Anschlag bekannt.
Rendezvous, die Mittagsinformationen, 12.36 Uhr. Der Abgang von Micheline Galmiret ist das Tagesthema. Frage an Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Dass Micheline Galmiret nach ihrem Jahr als Bundespräsidentin jetzt aufhört, das wurde seit längerem erwartet.
Ja, eigentlich hat Frau Galmiret ihren Rücktritt auf diesen Zeitpunkt ja seit Monaten selbst angekündigt. Sie hat immer wieder betont, wie deplatziert sie es findet, wenn Bundesräte mitten in einer Legislatur zurücktreten. Die Legislatur ist im Dezember zu Ende. Die Außenministerin bleibt konsequent, wie wir sie immer erlebt haben in den letzten Jahren. Sie geht. Sie geht übrigens um 13.30 Uhr, ist es gerade bekannt geworden in diesen Minuten. Dann wird die Medienkonferenz stattfinden, die wir auf jeden Fall live übertragen. Ja, die Frage war eigentlich nur noch, wann genau gibt sie ihren Entscheid bekannt? Hätte sie es ein paar Wochen früher getan, hätte die Ersatzwahl in der Herbstsession noch stattfinden können, die nächste Woche im Bundeshaus beginnt. Nun wird die Wahl im Dezember sein. Das ist für ihre Partei, die SP, nicht ohne Risiko, denn am 14. Dezember wird der gesamte Bundesrat neu gewählt. Die Ersatzwahl für Frau Galmiret findet erst ganz am Schluss des ganzen Reigens statt. Das gibt den anderen Parteien die Möglichkeit, die SP ganz gehörig unter Druck zu setzen.
Wir reden gleich weiter, Philipp Burkhardt. Wir hören dann auch erste Reaktionen auf Galmirets Abgang, blicken und hören zurück auf die 9 Jahre von Micheline Galmiret im Bundesrat. Und im Tagesgespräch reden wir mit Politikern aus den großen Bundesratsparteien. Zuerst aber jetzt der Blick auf Börsenzahlen, Wetterprognosen, Verkehrsmeldungen.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.425 Punkten plus 1,1%. Der Euro wird zu 1,2052 Franken gehandelt, der Dollar zu 85,94 Rappen. Zum Wetter. Heute Nachmittag hat es oft Wolken und in einigen Regionen fällt etwas Regen. Gegen Abend wird es von Westen her wieder zunehmend sonnig. Es bleibt windig bei Höchsttemperaturen um 21 Grad. Im Süden bleibt es trotz dünnen Wolken freundlich und es wird etwa 26 Grad warm. Am Donnerstag wird es wechselhaft, vor allem am Abend kann etwas Regen fallen. Im Süden bleibt es meist freundlich. Am Freitag lockern sich auch im Norden die Wolken auf und es wird zunehmend sonnig. Die Temperatur erreicht im Norden 23, im Süden 26 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr. In der Zentralschweiz auf der Hauptstrasse zwischen Emmenbrücke und Waldibrücke in beiden Richtungen Stau wegen eines Unfalls.
Micheline Galmiret ist seit 9 Jahren Bundesrätin, jetzt mit 66 will sie also nach dem Präsidialjahr nicht mehr Bundesrätin sein. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt ist jetzt wieder zugeschaltet. Philipp Burkhardt mit Micheline Galmiret. Was geht da für eine Bundesrätin?
Ja, die Landesregierung verliert eine schillernde, streitbare Figur, die heftig polarisiert hat. Frau Galmiret war eine Vollblutpolitikerin, die ihre Sache konsequent verfolgt hat. Sie war stur, wie ihre Kritiker sagen. Die Genferin konnte, wenn sie wollte, einen ungeheuren Charme entwickeln. Sie war eine der wiffsten Großmütter der Schweiz. Aber sie konnte auch sehr kratzbürstig werden, wenn ihr etwas nicht passte. Wer nicht zu ihrem engsten Umfeld gehörte, wurde mit Desinteresse bestraft. Eine Machtpolitikerin tritt hier von der Bühne ab, die viele Verdienste hat. Sie hat zum Beispiel den bilateralen Verträgen zum Durchbruch verholfen. Es geht aber auch eine unberechenbare Bundesrätin, die immer wieder irritiert hat, zum Beispiel in der Libyen-Affäre oder zuletzt mit einer Frontalattacke in einem Interview auf die EU, die aus heiterem Himmel kam. Kurzes verschwindet ein echter Farbtupfer in der Schweizer Landesregierung.
Und dass sie gerade jetzt aufhört, gehen Sie davon aus, dass sie das mit ihrer Partei, der SP, eng abgesprochen hat?
Da bin ich mir ziemlich sicher, die Partei lag Micheline Calmire immer sehr am Herzen. Sie wird sich mit der Parteispitze in den letzten Wochen intensiv überlegt haben, welcher Zeitpunkt für die Partei der beste ist, um zu gehen. SP-Präsident Christian Löffler hat das auch öffentlich immer so gesagt. Da war die Genferin ganz anders als zum Beispiel Moritz Leuenberger, der mit seinem Rücktritt die eigene Partei völlig überrumpelt hatte.
Und denken Sie, der Schritt im Wahljahr, 6,5 Wochen vor den National- und Ständeratswahlen, ist das aus parteitaktischer Sicht geschickt?
Es ist wohl die Hoffnung der Partei, dass das Spekulieren um die Nachfolge, die Medienberichterstattung, die jetzt losgehen wird, die SP ins Zentrum des Interesses rückt, dass dies kostenlose Wahlwerbung für die Partei ist. Allerdings gehe ich davon aus, dass die Wirkung nicht allzu groß sein wird. Es geht ja um einen Westschweizer Sitz. Das Kandidatenkarussell wird sich auf Namen beschränken, die bei uns nicht so bekannt sind. Das wird in der Deutschschweiz also kaum groß elektrisieren oder jemanden zusätzlich an die Urne bringen für die SP. Endet der Sahne, sieht das natürlich etwas anders aus.
Philipp Burkhardt, wir sprechen noch einmal miteinander in dieser halben Stunde. Zuerst aber wollen wir wissen, wie reagieren andere Politiker darauf, dass Micheline Calmire aufhört? Geraldine Eicher hat sich umgehört.
Eine nicht immer konventionelle Bundesrätin tritt ab. Eine, die auch mal gesungen und im Volk damit gefallen hat, in der Politik aber auch mal den falschen Ton getroffen hat. Für Politiker im linken Parteienspektrum ist sie eine äußerst erfolgreiche Bundesrätin. Bürgerliche aber kritisieren ihre Iran-Politik oder auch ihre Kommunikation in der Libyen-Affäre, würdigen sie aber auch als Bundesrätin mit Charme, Intelligenz und Durchsetzungsvermögen. Sie habe die Schweiz in vielen Dingen gut nach außen vertreten, eine offenere Außenpolitik durchgesetzt. Auch wenn sie damit Risiken eingegangen sei, für den guten Ruf der Schweiz als unabhängige Vermittlerin, sagt FDP-Ständerat Felix Gutzwiller.
Sie hat sich sicher sehr bemüht, das Land in diesen schwierigen, unwägbaren Zeiten gut zu positionieren.
Nun gilt es für die Parteien, sich selbst gut zu positionieren. In einem ersten Schritt bis zu den Parlamentswahlen am 23. Oktober und in einem zweiten Schritt für die Bundesratswahlen im Dezember. Und bei dieser Bundesratswahl spielt das Wahlprozedere eine wichtige Rolle. Gewählt wird nämlich nach dem Anzianitätsprinzip. Deshalb kann es die amtsälteste und beliebte Bundesrätin Doris Leuthard von der CVP geruhsam nehmen. Sie steht ganz zu Beginn des Prozederes zur Wahl. Dann schon wird es spannend. Zweitälteste im Amt ist BDP-Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf. Ohne Micheline Calmire in der Landesregierung stünden die Chancen besser für die BDP-Bundesrätin, hofft Parteipräsident Hans Grunder.
Da denke ich, das Rennen wird dann später eröffnet.
Nach der Wiederwahl von Ueli Maurer von der SVP nämlich, der auf Platz 3 startet. Dann nämlich geht es um die beiden freisinnigen Sitze von Didier Burkhalter und Johann Schneider-Ammann. Beide Bundesräte stehen in der Kritik. Und es ist ungewiss, wie groß der Anspruch der FDP nach den Wahlen sein wird. Schneidet die gebeutelte FDP im Oktober schlecht ab, dürfte das bei verschiedenen Parteien Gelüste wecken. Die Grünen etwa könnten dann einen FDP-Bundesratssitz angreifen. Denn, sagt die grüne Nationalrätin Marlies Benziger,
es braucht im Gesamtbundesrat eine Sitzverschiebung zugunsten der Grünen.
Die Grünen wollten aber keinen Sitz auf Kosten der SP gewinnen. Und Unterstützung erhält die SP auch von der CVP. Einen Angriff auf den SP-Sitz weist CVP-Fraktionschef Urschwaller von sich.
Das steht im Moment nicht zur Diskussion und nicht in dieser Ausgangslage.
aber auch die CVP hat ein erklärtes Interesse, einen zweiten Sitz zu holen im Bundesrat. Und das hat auch die SVP. Sie pocht aufgrund ihrer Stärke auf den zweiten Sitz. Und sie nimmt heute die SP quasi in Geiselhaft. Die SP sei vor 4 Jahren die treibende Kraft bei der Abwahl von Christoph Blocher gewesen. Die SVP erwarte nun, dass die SP ihnen 2 Sitze zuhalte. Wenn nicht, ja dann, sagt SVP-Nationalrat Christoph Mögerli.
Dann werden wir den zweiten SP-Sitz, der ja am Schluss des Wahlganges zur Diskussion steht, nicht unterstützen können.
Noch also hat Micheline Galmire ihren Abgang nicht offiziell angekündigt. Und schon geht die Taktiererei um den frei werdenden SP-Sitz los.
Geraldine Eicher mit den ersten Reaktionen aus der Politik. In der Romandie, in der Westschweiz, löst die Rücktrittsankündigung von Micheline Galmire gemischte Reaktionen aus. Die einen finden, dieser Schritt sei längst fällig gewesen.
C'est bien qu'elle parte à la retraite. Je peux pas l'avoir.
C'est pas quelqu'un que j'appréciais, donc ça me dérange pas du tout.
Andere bedauern den Schritt.
Also für mich ist sie gut gewesen. Also die hat einfach das gewisse Ausstrahlung. Elle a fait un très bon travail. C'est très bien.
Bevor wir über die mögliche Nachfolge von Micheline Galmire im Bundesrat sprechen, hören wir noch einmal zurück auf 9 Jahre Bundesrätin Micheline Galmire, Peter Maurer.
Und einmal hat sie sogar gesungen, am Fernsehen, wie ein Schlagerstar.
Une cloche sonne, sonne.
Allein auf der Bühne stand sie da, irgendwie zerbrechlich, und lächelte, dieser Frau, die, wie sie selber einmal gesagt hat, überhaupt keinen Humor hat. Micheline Galmire, kurz MCR, 66 Jahre und kein bisschen leiser. Eine Eigenwillige wird gelobt, eine Sture wird kritisiert, auf jeden Fall eine, die es nicht allen recht machen wollte, vor allem nicht den Rechten. Sie wollte Gerechtigkeit.
Ich kann die Ungerechtigkeit nicht ertragen.
Genau deshalb wollte sie nach Bern, an die Macht in dem Bundesrat, dort, wo entschieden wird. Die Entscheidung zu ihren persönlichen Gunsten fiel am 4. Dezember 2002.
Gewählt ist mit 131 Stimmen Madame Galmire.
Von der sparwütigen Genfer Finanzdirektorin zur wirbligen Schweizer Außenministerin, eine, die viel und schnell unterwegs ist, Mai 2003. Als erste ausländische Regierungsvertreterin in offizieller Mission überschreitet sie die Demarkationslinie zwischen Süd- und Nordkorea.
My crossing is a symbolic act. It demonstrates the possibility to overcome lines and borders.
Im medialen Blitzlichtgewitter Grenzen überwinden, aktive und laute Außenpolitik machen. Laut wurde freilich auch die Kritik. Galmire, die höchste Diplomatin, sei zu wenig diplomatisch, zu schnell die Unabhängigkeit des Kosovo anerkannt, für Gasgeschäfte mit dem Kopftuch auf Besuch beim höchst umstrittenen iranischen Staatschef, einseitige Nahostpolitik. Galmires Verteidigungsstrategie, wer vermitteln will, muss mit allen Beteiligten sprechen.
Wir können Brückenbauer sein, wir können versuchen zu verstehen, was die anderen denken, das heißt nicht, dass wir mit ihnen einverstanden sind.
Eine politische Brückenbauerin, die eine dezente Eleganz pflegt, eine unnahbare Vermittlerin, die zwar international bestens vernetzt, aber in Bundesbern doch ziemlich allein war. Vermitteln, verhandeln, verlieren und manchmal auch alles auf eine Karte setzen und gewinnen. Galmire und die Libyen-Affäre. Sie brachte Max Gölti zurück.
Wir haben uns sehr viel bemüht für diese Freilassung und ich bin stolz auf die Leistung meines Departements.
Später aber der Hammer von den parlamentarischen Kontrolleuren. Die herrische Außenministerin habe in Sachen Libyen eigenmächtig gehandelt, ihre Regierungskollegen zu wenig und zu spät informiert. Die Quittung folgt und ist vernichtend. Galmire wird mit dem historisch schlechtesten Resultat zur Bundespräsidentin gewählt. Sie steckt's, zumindest äußerlich, gelassen weg.
Ich betrachte das als politisches Spiel und das hat keine Bedeutung.
Bedeutender sind für sie ihre Abstimmungssiege. Sie weiß das Volk auf ihrer Seite. Ja zum bilateralen Weg zu Schengen-Dublin, zur Erweiterung der Personenfreizügigkeit, zur Schweizer Milliarde für die EU. Im Osten. Jetzt Zeit zu gehen. Abgang von der politischen Bühne. letzter Vorhang für eine, die den Auftritt liebt.
Mesdames, Messieurs, Micheline Calmire!
Der Rückblick auf die Amtszeit von Micheline Calmire, das war der Bericht von Peter Maurer. Zurück jetzt zu Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Blicken wir auf die Nachfolge, auf die Bundesratswahlen, die am 14. Dezember anstehen. Wer steht denn bei der SP in den Startlöchern, Philipp Burkhardt? Wer wird Bundesratskandidat?
Die Auswahl beschränkt sich auf die Westschweiz. Sie ist nicht gerade üppig. Immer wieder genannt werden Ständerat Alain Berset aus dem Kanton Freiburg. Er war letztes Jahr Ständeratspräsident. Er gilt als versiert und gescheit. Ihm fehlt aber die Führungserfahrung in einer Exekutive. Die hätte der Waadtländer Gesundheitsdirektor Pierre-Yves Maillard, ein Animal Politik, der aber vielen bürgerlichen Politikern zu links ist. Chancen hat da eher der Neuenburger Staatsrat Jean Studer, der schon bei der Wahl von Micheline Calmire im Gespräch war. Er ist bei vielen Bürgerlichen der Top-Kandidat. Aber vielleicht muss man einen Blick auch ins Tessin richten. Dort wird Nationalrätin Marina Carropio-Gusetti auffällig in den Vordergrund gerückt. Ärztin, VPOD-Gewerkschafterin und eine Frau vor allem. Also wenn die Frauenmehrheit im Bundesrat nicht verloren gehen soll, dann dürften ihre Chancen vor allem SP-intern groß sein.
Und dass jetzt ein SP-Sitz frei wird von der Ausgangslage her für die Bundesratswahlen, was bedeutet das parteipolitisch gesehen?
Es gibt eine ungemütliche Ausgangslage für die SP. Bundesrätin Simonetta Sommaruga, die zweite SP-Frau im Bundesrat, muss sich als zweitletzte am 14. Dezember zur Wiederwahl stellen. Der Ersatz für Frau Calmire kommt ganz am Schluss. Also beide SP-Sitze bleiben bis ganz zuletzt offen. Damit ist die SP leicht unter Druck zu setzen. Jede Partei wird jetzt damit drohen, die SP nicht zu unterstützen, wenn sie nicht mit den SP-Stimmen für die eigenen Bundesräte rechnen kann. Also feststeht, der 14. Dezember wird wohl einer der spannendsten Tage, die das Bundeshaus je erlebt hat.
Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt war das. Danke für die Einschätzungen. Wir kommen zurück auf das Tagesthema in wenigen Minuten. Ein halbes Jahr ist vergangen seit der Atomkatastrophe in Fukushima. Seither werden auch die Schweizer AKW genauer unter die Lupe genommen. Alle AKW-Betreiber mussten beweisen, dass ein extremes Hochwasser für ihre Anlagen kein Problem wäre. Jetzt hat die Aufsichtsbehörde, das ENSI, bekannt gegeben, alle Schweizer AKW seien genügend gegen Hochwasser gerüstet. Das Werk im bernischen Mühleberg aber kann noch nicht sofort wieder in Betrieb gehen und weitere Abklärungen sollen folgen. Caroline Ahren über die ersten Schweizer Lehren aus Fukushima.
Das Japan-Team, eine Einsatztruppe, sei sofort nach Fukushima im ENSI gebildet worden, um zu analysieren, was in Japan passiert sei und um zu prüfen, wie sicher die Schweizer AKW sind.
Und ich muss Ihnen sagen, Fukushima wäre so in der Schweiz nicht passiert,
sagt ENSI-Direktor Hans Wanner heute an der Medienkonferenz. Alle AKW-Betreiber mussten dem ENSI beweisen, dass auch bei einem extremen Hochwasser keine Radioaktivität austritt.
Wir haben die sicherheitstechnischen Nachweise der Kernkraftwerksbetreiber eingehend geprüft und kommen zum Schluss, dass alle Kernkraftwerke ein Extremhochwasser, wie es höchstens alle 10.000 Jahre einmal vorkommen kann, beherrschen. Auch wenn gleichzeitig die externe Stromversorgung ausfällt, können alle Anlagen in einen sicheren Zustand überführt werden.
Beim Kernkraftwerk Mühleberg jedoch sind Probleme aufgetreten. Nicht die Wasserpegel seien gefährlich, wohl aber das Geröll und Geschiebe. Dieses könnte die Wasserzufuhr für die Kühlung verstopfen. Dies ist der Schluss eines Gutachtens der ETH Zürich. Die BKW hat nun reagiert und baut momentan zusätzliche Leitungen in die Aare.
Die Minimalanforderungen sind mit diesen Massnahmen für Mühleberg wieder erfüllt.
Das heißt, Mühleberg wird, wenn die Bauarbeiten fertig sind, wieder ans Netz gehen. Aber dies sei nur eine provisorische Lösung. Für einen längerfristigen Betrieb müsse eine Kühlung gebaut werden, die unabhängig vom Aarewasser funktioniert. Im Vorfeld war rund um die Hochwassersicherheit die Diskussion entbrannt, was ein Extremhochwasser sei. Der Klimahistoriker Christian Pfister kam mit seinen historischen Berechnungen auf größere Wassermengen als die BKW. Das Nuklearsicherheitsinspektorat ist nun der Meinung, dass die Zahlen der BKW realistisch sind. Doch die neuen Daten von Pfister seien noch nicht ausgewertet worden.
Es ist immer so, wenn wir feststellen, dass die Gefährdungsannahmen deutlich höher sind, dann müssen neue Nachweise erbracht werden.
Die ENSI-Resultate freuen die Kraftwerkbetreiber. Hermann Ineichen von der BKW.
Wir haben zuerst einmal mit Befriedigung zur Kenntnis genommen, dass unser 10.000 jährliches Hochwasser der Nachweis akzeptiert wurde.
Anders tönt es bei den AKW-Kritikern. Greenpeace ist enttäuscht, dass die Hochwassersicherheit nicht mit den aktuellen Zahlen berechnet wurde. Ebenso Heinrich Glauser von der Widerstandsbewegung gegen das AKW Betznau.
Ich bin total irritiert, weil die Hochwasserannahmen, die jetzt als genügend betrachtet werden, die sind 20% tiefer als die Hochwassermengen bei der Aare, zum Beispiel in Betznau, die im Sicherheitsbericht für Betznau 3 angenommen wurden.
Die Diskussionen rund um den Hochwasserschutz werden noch weitergehen. Aber auch andere Sicherheitsabklärungen stehen noch an. Die AKW-Betreiber müssen bis nächsten März beweisen, dass ihre Werke auch ein extremes Erdbeben sicher überstehen. Erst nach diesen Prüfungen will sich das ENSI auch zum Langzeitbetrieb, beispielsweise von Mühleberg, äußern.
Der Bericht von Caroline Ahn im Rendezvous, den Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Zeit, es ist 5:05. Immer mehr Leute fahren mit der SBB. Im ersten Halbjahr 2011 fuhren pro Tag fast 1 Million Menschen Zug. Trotzdem will die SBB jetzt 500 Millionen Franken sparen. Warum und wie? Philipp Erath.
Die Zugpassagiere kommen zuhauf und sie bezahlen auch noch immer mehr für eine Fahrt. Dennoch verdient die SBB im Tagesgeschäft immer weniger. SBB-Chef Andreas Meyer.
Das liegt daran, dass zum Beispiel die Trassenpreise erhöht wurden, also die Mietgebühren, die wir als Unternehmen bezahlen müssen für die Benutzung der Schienen in Höhe von 44 Millionen. Aber wir machen auch mehr im Service. Wir haben die Doppelbegleitung im Fernverkehr. Wir haben mehr ausgegeben für die Transportpolizei.
Und auch in Zukunft würden die Betriebskosten weiter steigen, da immer mehr Leute Zug fahren wollen. Müsse das Angebot ausgebaut werden. Und der Bund als Besitzer der Schieneninfrastruktur will künftig noch mehr Geld für deren Benutzung. 175 Millionen Franken mehr pro Jahr. Denn heute sind die Trassegebühren nicht kostendeckend. Neben höheren Billettpreisen versuche die SBB zu sparen, sagt Andreas Meyer.
Und wir wollen natürlich mit eigenen Produktivitätssteigerungsmaßnahmen versuchen, die notwendigen Aufschläge in einem gewissen Rahmen zu halten. Deshalb haben wir heute hier auch unser grosses Produktivitätssteigerungsprogramm der Öffentlichkeit vorgestellt.
Dieses soll 550 Millionen Franken bis ins Jahr 2017 einsparen, und zwar in 3 Bereichen. So soll die Gütersparte, die SBB Cargo, besser wirtschaften. Hier steht unter anderem auch ein Angebotsabbau im Inland zur Debatte. Dann soll beim Betrieb der Züge gespart werden, zum Beispiel durch einheitlichere und wartungsgünstigere Wagentypen. Und nicht zuletzt sollen in der Verwaltung 220 Millionen Franken gespart werden, indem Stellen gestrichen werden sollen.
Aber weil wir das gut geplant machen, kann das meiste davon wohl über die natürliche Fluktuation erledigt werden.
Trotz des harten Sparkurses, um gewisse Preiserhöhungen kommt die Bahn wohl nicht herum. Um wie viel künftig Bahnfahren teurer wird, darauf wollte sich der SBB-Chef heute aber noch nicht festlegen.
Das. In Karlsruhe musste das deutsche Verfassungsgericht entscheiden, ob die Regierung gegen die deutsche Verfassung verstößt, weil sie Rettungsaktionen für Griechenland und den Euro mitträgt. Wäre das Gericht tatsächlich zu diesem Schluss gekommen, hätte das den Euro vermutlich in eine neue Krise gestürzt. Jetzt aber sagt das Gericht, es ist rechtens, aber... Kaspar Selk aus Berlin.
Die deutschen Milliardengarantien, die Maßnahmen zur Stützung Griechenlands und des Euro sind rechtlich in Ordnung, sagt das Bundesverfassungsgericht. Aber es entschied auch, dass diese Maßnahmen, diese Garantien nur zulässig seien, wenn sie vom deutschen Parlament abgesegnet, wenn sie klar begrenzt und wenn sie mit klaren Bedingungen versehen werden. Es dürfe nicht sein, sagt das Bundesverfassungsgericht, dass über die Finanzen Deutschlands und deren Verwendung unter Finanzministern in Brüssel entschieden werde. Es sei nur der Deutsche Bundestag, der deutsche Mittel zuteile, alles andere sei verfassungswidrig. Das heißt konkret, die ursprünglichen Pläne, wonach der Finanzminister in einer Krisensituation in Brüssel deutsche Garantien unterschreibt und dies anschließend mit der Finanzkommission des Bundestages bespricht, dieses Konzept wäre nicht zulässig. Das Parlament müsse selber die Entscheidung treffen, sagt das Bundesverfassungsgericht. Das leuchtet auch ein, aber das verlangsamt den Prozess. Denn das werden jetzt erst recht auch alle 16 Parlamente der übrigen Euro-Staaten für sich beanspruchen. Und damit wird die Fähigkeit, schnell auf Krisensituationen in einem angeschlagenen Land oder bei einer wackelnden Bank zu reagieren, mindestens begrenzt. Jedenfalls, wenn es nicht gelingt, für diese Zustimmungen sehr schnelle Prozeduren bereitzustellen. Kurz, es ist ein Urteil, das den bisher eingeschlagenen Weg nicht verbaut, das weiter die Rechte der nationalen Politik über die Bedürfnisse der Märkte stellt, das aber wichtige Fragen auf dem Weg zur Krisenbewältigung offen lässt.
Kaspar Selk. Das Rücktrittsschreiben der Bundespräsidentin ist geschrieben und beim Nationalratspräsidenten deponiert. Micheline Calmires Auftritt zum Rücktritt übertragen wir dann live ab 13:30. Davor das Tagesgespräch mit Vertretern der großen Bundesratsparteien gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Eva Gammeter.
Bundespräsidentin Micheline Calmires tritt ab. Sie stellt sich im Dezember nicht zur Wiederwahl in den Bundesrat. Calmires will ihren Abgang am Nachmittag offiziell bekannt geben. Das Atomkraftwerk Mühleberg darf nicht sofort wieder ans Netz. Die eidgenössische Kontrollbehörde sagt, zuerst müssten die Nachbesserungen am Notsystem abgeschlossen sein. Die SBB will eine 500 Millionen Franken einsparen. Dafür soll unter anderem Personal in der Verwaltung abgebaut werden. Für das erste Halbjahr meldet die SBB einen Gewinn von 166 Millionen Franken, praktisch gleich viel wie im Vorjahr.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.